Was kann passieren, wenn man einen Auftrag von Jesus einfach ignoriert? Vielleicht kennst du das auch, du ignorierst einen klaren Auftrag von Jesus. Vielleicht aus Gleichgültigkeit, vielleicht aber auch, weil er dir gerade nicht passt oder einfach unangenehm ist. Vielleicht auch, weil du ihn nicht verstanden hast oder nicht richtig verstanden. Oder vielleicht, weil du sagst, das gilt für mich nicht mehr oder das gilt heute nicht mehr. Oder auch, dass du diesen Auftrag einfach falsch verstanden und falsch interpretiert hast. Es gibt viele Gründe, Aufträge von Jesus zu ignorieren. Und darum geht es in der Geschichte, die heute als Predigtext vorgeschlagen ist. Einer der klarsten Aufträge von Jesus ist ja der Missionsauftrag. Er findet sich am Ende aller vier Evangelien und auch am Anfang der Apostelgeschichte wird er nochmal erwähnt, also fünfmal. Nun war es aber so, dass die ersten Christen diesen doch so klaren Auftrag zunächst nicht ernst genommen haben. Für uns ist der Missionsauftrag ja selbstverständlich. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass mit dem Hingehen, das trifft auf Weide der Gemeinde so nicht zu, muss ich für mich zumindest eingestehen. Und die ersten Christen in Jerusalem hatten so ihr ganz spezielles Problem mit diesem Missionsauftrag. Vielleicht war es gar kein Problem mit dem Auftrag, sie hatten ihn offenbar falsch verstanden oder falsch interpretiert. Denn das mit dem Hingehen zu den Nationen, das hatten sie so nicht im Blick. Und das lag an ihrer Bibel, an dem Alten Testament. Denn es gibt etliche Stellen im Alten Testament, die davon sprechen, dass die Völker nach Jerusalem ziehen werden, um dort den Herrn zu suchen und dort anzubeten. Die bekannteste finden wir am Anfang bei Jesaja 2. Da heißt es, in den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Hause des Gottes Israels gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Dann wird die Lehre vom Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Und am Ende bei Jesaja heißt es dann nochmal, alle Nationen werden zu deinem Licht ziehen und Könige zu dem Glanz deines Aufgangs. Und auch beim Propheten Jesaja eine ähnliche Stelle, wo es heißt, so werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, also nach Jerusalem, um den Herrn der Herrscher dort zu suchen. Das ist gängige Sichtweise im Judentum. Und das war auch Sichtweise der ersten Jünger in Jerusalem, waren ja auch Juden. Also am Ende der Zeiten, wenn Gottes Reich anbricht, dann kommen die Völker nach Jerusalem. Der Missionsauftrag von Jesus geht hin zu den Nationen, zu den Völkern. Der steht dazu irgendwie in Widerspruch und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Und deshalb fragten die Jünger vor der Himmelfahrt nochmal, als Jesus davon sprach, sie sollen die Stadt nicht verlassen und warten, bis der Heilige Geist kommen wird, bis sie dem Heiligen Geist getauft werden. Sie wussten, dann passiert was ganz Besonderes, dann fragten sie nochmal, Herr, wirst du dann die Herrschaft über Israel aufrichten? Da dachten sie vermutlich dann an diese Stellen, Jesaja, Zacharia und andere, dass sie sagen, dann, wenn der Heilige Geist kommen wird, dann bricht Gottes Reich an und dann kommen die Völker zu uns. Aber Jesus sagte, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht kennen. Mein Vater allein hat sie in Vollmacht festgelegt. Und dann sagt er was ganz Wichtiges. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Also eigentlich klar, das Reich Gottes wird nicht in Israel aufgerichtet, sondern es wird durch die Jünger hinausgetragen in die ganze Welt. Wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes am Pfingsten empfangen haben, werden sie Gottes Reich in konzentrischen Kreisen Jerusalem, Judäa, Samaria, Ende der Welt hinaustragen. Eigentlich klar, aber sie blieben in Jerusalem zunächst. Die Apostelgeschichte berichtet von vielen einzelnen Ereignissen und dazwischen finden wir immer sogenannte Zusammenfassungen, wo so die allgemeine Entwicklung nochmal zusammengefasst wird. Die erste Zusammenfassung finden wir gleich kurz nach dem Pfingstwunder. Da heißt es, Apostelgeschichte 2, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen. Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Dann in Kapitel 4 finden wir eine weitere Zusammenfassung. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen im reichen Maß spürbar. Ideale Verhältnisse, so wünschen wir uns das auch, was wir hier lesen. Es geht weiter in Kapitel 5, nochmal eine Zusammenfassung. Durch die Apostel geschahen im Volk viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde kam regelmäßig in der Salomo-Halle zusammen. Von den anderen Tempelbesuchern wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie sehr. Die Gemeinde gewann immer mehr Menschen hinzu, in Klammer, es waren inzwischen schon 5000, die an den Herrn glaubten, eine große Zahl von Männern und Frauen. Man brachte sogar die Kranken auf die Straße und sie legten dort Matten und Tragen. Wenn Petrus vorbeikam, sollte wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Menschen herbei. Sie brachten Kranke zu den Aposteln und die Menschen, die von bösen Geistern gequält wurden. Sie wurden alle geheilt. Hier deutet sich schon so ein bisschen Ausweitung an, nämlich auf Judäa, also die Gegend um Jerusalem herum. Aber die Menschen gingen nicht hin, sondern die kamen aus Judäa, aus dem Umkreis, also jetzt schon nach Jerusalem. Aber die ersten Christen saßen nach wie vor gemütlich zusammen in Jerusalem und es wurden immer mehr. Eigentlich genau das, was wir uns auch wünschen. Eine ideale Gemeinde, zu der immer mehr Menschen dazukommen. So wünschen wir uns das auch und sagen, ja genau, das ist unser Idealbild von Gemeinde. Aber dann wurde es ungemütlich. Stephanus wurde gesteinigt. Eine erste Verfolgungswelle brach über die Gemeinde herein. In Kapitel 8 lesen wir dann, an diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Da kommen sie wieder, diese Begriffe, Judäa, Samarien. Und damit erfüllte sich das Wort von Jesus. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, das war schon, und jetzt in Judäa und in Samaria. Es ist jetzt müßig, darüber nachzudenken, ob Gott da ein bisschen nachgeschoben hat durch diese Verfolgung. Erlaube ich mir kein Urteil darüber, muss jeder für sich entscheiden. Aber eins ist klar, Gott gebrauchte diese Verfolgungswelle, so schlimm das war, dafür, dass es weiterging, dass seine Verheißung erfüllte, nämlich, dass sie auch Zeugen waren in Judäa und in Samaria. Aber dann war schon wieder Stopp mit den Enden der Erde, das hatten sie irgendwie noch nicht im Blick. Das kommt dann in Kapitel 9, als der schlimmste Verfolger zum leidenschaftlichsten Nachfolger wurde, nämlich Saulus vorher. Und dieser Paulus, sagte Gottes Geist, sollte ein besonderes Werkzeug sein für Gott. Und dann kam eine besondere Ergänzung dazu, nämlich um das Evangelium zu den Völkern zu bringen. Jetzt bricht so langsam auf, da wird einer berufen, die Völker im Blick zu nehmen. Jesus bewirkte bei Paulus eine radikale Wende. Aus dem schlimmsten Verfolger wurde ein leidenschaftlicher Missionar, Völkermissionar. Und auch bei Petrus, Kapitel 10, geht's weiter, ergab sich eine radikale Wende. Petrus war zu dieser Zeit in Joppe, heutigem Jaffa, am Mittelmeer, in einem Haus am Mittelmeer, muss richtig schön gewesen sein. Und er war Gast im Haus eines Gerbers namens Simon. Und da bricht jetzt für Petrus was Neues auf. Kapitel 10, Apostelgeschichte. Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Da bekam er Hunger und bat um etwas zu essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen Daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde heruntergelassen wurde. Darin befanden sich alle möglichen Tierarten, Vierbeiner, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Aber Petrus erwiderte: Auf gar keinen Fall, Herr, denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreiniges gegessen. Da forderte ihn die Stimme ein zweites Mal auf und sagte: Was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht unrein nennen. Noch ein drittes Mal wurde Petrus aufgefordert. Gleich danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Diese Vision war für Petrus eine enorme Zumutung. Das Problem war nicht, dass Petrus Vegetarier gewesen wäre oder dass es ihm geekelt hätte vor diesem Getier in diesem Tuch. Die Zumutung war, dass es gegen seine Speisevorschriften verstoß. Nach seinen Speisevorschriften dürfte sowas nicht gegessen werden. So stand es in seiner Bibel. Aber die Stimme sprach dreimal: Iss, was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen. Was für eine Zumutung. Gott forderte Petrus hier etwas auf, zu etwas zu tun, was gegen seine Vorstellung, gegen seine religiöse Prägung, gegen seine religiöse Tradition sprach. Ja, was sogar gegen seine Bibel sprach, sagte der Geist Gottes, das soll er jetzt tun. Das ist ja eine enorme Herausforderung. Und während Petrus noch so darüber nachdachte, was das Ganze jetzt soll, klopfte es unten an der Tür. Drei Männer fragten, ob ein Simon namens Petrus hier zu Gast ist. Und da sagte der Heilige Geist zu ihm: Das sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh hinunter und mach dich auf mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Sie antworteten: Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er glaubt an den Gott Israels und lebt gerecht vor ihm. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er soll sich anhören, was du ihm zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Jetzt zeichnet sich schon die nächste Zumutung ab. Petrus soll in das Haus eines römischen Hauptmanns gehen. Das war für Juden strengstens verboten, in das Haus eines Heiden zu gehen, eines Unreinen, und auf keinen Fall mit ihm an den Tisch zu sitzen und mit ihm zu essen. Was für eine Zumutung. Aber Petrus merkte gleichzeitig, hier ist irgendwie Gott am Werk. Auf einmal ergab diese Vision mit diesen unreinen Tieren und dieser Anfrage einen Sinn. Ein unreiner römischer Hauptmann, aber gottesfürchtig, verlangt nach Petrus. Er wollte hören, was Petrus zu sagen hat. Also da wollte ein Heide das Evangelium hören. Etwas Schöneres kann man sich doch gar nicht vorstellen, oder? Aber gleichzeitig eine enorme Zumutung. Wie geht das zusammen? Was wäre, wenn Petrus gesagt hat: Tut mir leid, da bin ich nicht für zuständig. Oder: Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Meine Religion verbietet mir. Mein Glaube verbietet mir, das dahin zu gehen. Ich könnte eurem Herrn eine Schriftrolle mitgeben, eine Bibel. Kann er selber nachlesen. Also Petrus hätte berechtigte Gründe finden können, nicht hinzugehen und nicht in das Haus des Römers zu gehen, weil es eben ihm verboten war. Aber Petrus spürte gleichzeitig, hier ist Gott am Werk. Ich kann mich dem nicht widersetzen, auch wenn es mir schwerfällt, jetzt zu gehen. Und da gab es ein kleines Warm-up für ihn. Er nahm schon mal die Gäste in sein Haus auf, beziehungsweise in das von dem Simon, in dem er zu Gast war. Also hatte schon mal Gemeinschaft mit denen, was eigentlich auch nicht gehen sollte. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Es sind etwa 60 Kilometer. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen: Ihr wisst ja, es ist einem Juden nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn in seinem Haus aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor 3 Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die 9. Stunde, also so um Mittag. Ich betete gerade in meinem Haus, da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast bei dem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Es hat ihm gute Nachricht verkündigt, dass er Frieden gebracht hat durch Jesus Christus, der Herr ist über alle Menschen. Ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Alles begann in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe gerufen hatte. Damals hat Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihm Kraft geschenkt. Wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Und wir sind Zeugen für alles, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Zuletzt hat man ihn an den Holzbalken gehängt und umgebracht. Aber Gott hat ihn am 3. Tag auferweckt und ihn als lebendig erscheinen lassen. Allerdings nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor Zeugen, die Gott im Voraus bestimmt hat. Diese Zeugen sind wir, die Apostel. Wir haben ihn mit ihm gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Uns hat Gott auch beauftragt, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, Gott hat Jesus zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt. Ebenso bezeugen alle Propheten von Jesus, durch die Macht seines Namens werden allen, die an ihn glauben, ihre Sünden vergeben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindeglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen wurde. Denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Da sagte Petrus zu seinen Begleitern, wer kann diesen Menschen jetzt noch die Taufe verweigern? Sie haben noch genau wie wir den Heiligen Geist empfangen. Er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Lange Geschichte. Es ist die längste Geschichte in der Apostelgeschichte, umfasst Kapitel 10 und 11, weil sie offenbar so wichtig ist. Es ist der Durchbruch in die Mission. Es ist die Geschichte einer Grenzüberschreitung. Petrus überschreitet die Grenze seines Volkes, er überschreitet die Grenze seiner Religion und seiner Tradition und betritt das Haus eines Heiden. Und das ist Mission. Mission ist Grenzüberschreitung. Kennzeichen von Mission ist, dass Grenzen überschritten werden, kulturelle Grenzen, sprachliche Grenzen, geografische Grenzen, aber man muss heute gar nicht mehr geografische Grenzen überschreiten, weil die Kulturen sind ja alle schon in unserem Land. Und wenn du zu einem Nachbarn gehst, der eine andere Kultur hat, überschreitest du schon eine Grenze. Wer in einem anderen Milieu lebt, überschreitest du schon eine Grenze. Mission ist Grenzüberschreitung und sie beginnt im Kopf. Die Grenzüberschreitung beginnt eigentlich schon im Kopf. Und damit kommt das Evangelium zu den Völkern. Das ist der Startschuss für die Mission unter den Völkern, die dann mit Paulus nochmal rasant Fahrt aufnehmen sollte. Hier findet aber auch eine Grenzüberschreitung im Denken statt. Das Denken von Petrus war, wie das seiner jüdischen Landsleute, sehr begrenzt. Und Gott musste jetzt diese Begrenzung aufbrechen, sodass Petrus erstaunt sagen konnte, jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht die Person ansieht. Gott macht keinen Unterschied. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Die Vision mit diesen unreinen Tieren hat dieses radikale Umdenken vorbereitet. Mit dieser Vision wurde der Denkapparat von Petrus erstmal angestoßen, dass er nochmal drüber nachdenken sollte. Und es begann mit einer Zumutung. Das war schon eine enorme Zumutung, was Gottes Geist hier von ihm verlangt hatte. Er sollte etwas tun, was man absolut nicht tut. Aber der Geist ermutigt ihn, mach das, hab keine Bedenken, geh mit diesen Männern mit zu den Heiden. Gut, dass Petrus einige Männer als Zeugen mitgenommen hat, denn die Geschichte sprach sich dann schnell nach Jerusalem durch und dort gab es Ärger. Als Petrus dann in Jerusalem wieder ankam, gab es richtig Ärger, denn auch in Jerusalem herrschte dieses begrenzte Denken und man machte Petrus sofort Vorwürfe. Du bist zu Unbeschnittenen gegangen, du hast sogar mit ihnen gegessen. Und dann erzählte ihm Petrus die ganze Geschichte der Reihe nach. Von diesem Tuch mit dem unreinen Tieren und dem Befehl, das zu essen. Von den drei Männern an der Tür und von dem Heiligen Geist, der gesagt hat, geh mit ihnen ohne Bedenken. Und dann erzählte Petrus, was im Haus des Cornelius passiert ist und dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. So wie damals am Pfingsten. Auch sie sind zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Gott hat ihnen die gleiche Gabe geschenkt, sagt Petrus, wie uns damals. Wenn das so ist, soll ich Gott dann daran hindern? Petrus hat erkannt, hier wirkt Gott. Wenn ich mich dem verweigere, wenn ich dem nicht gehorsam bin, auch wenn es sich schrecklich anfühlt, das zu tun, dann widerstehe ich letztlich Gott. Kennt ihr dieses Gefühl? Und Petrus hat gemerkt, ich kann mich Gott nicht widersetzen. Ich muss das tun, auch wenn es weh tut, wenn es herausfordernd ist, wenn es mir gar nicht passt. Ich muss das tun, denn Gott kommt zu seinem Ziel. Und als die Apostel in Jerusalem und die anderen das hörten, beruhigten sie sich und sie priesen Gott und sagten, Gott hat nun auch Menschen aus den anderen Völkern ermöglicht, ihr Leben zu ändern. So könnten sie zum wahren Leben finden. Das war der Durchbruch zur Mission unter den Völkern. Und es begann mit einem kleinen Schritt für Petrus und wurde zu einem großen Schritt für die Christenheit. Ist lange her, wir sind keine Juden. Was hat das mit uns zu tun und was könnte das für uns bedeuten, diese Geschichte? Und man kann daraus einige Erkenntnisse ableiten. Denn ich denke, auch wir stehen in der Gefahr, dass unser Denken, unsere Sicht begrenzt ist oder sich immer wieder auch eingrenzt. Und die erste Erkenntnis lautet für mich, Gott macht keinen Unterschied. Gott will alle Menschen. In allen Milieus, da brauchen wir gar nicht ins Ausland gehen, es gibt schon in unserem Land ganz unterschiedliche Milieus. Und man spricht sogar von Ekelgrenzen, also die Grenzen zu den einzelnen Milieus sind ziemlich hart und klar. Und es ist schwer, von einem Milieu in das andere zu gehen. Gott will aber alle Menschen in allen Milieus in unserem Land. Gott will alle Nationalitäten. Gott will alle Religionen. Petrus hat das so formuliert, jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, von ihm recht, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an. Ganz gleich, aus welchem Volk er stammt, ganz gleich, aus welcher Kultur stammt, ganz gleich, aus welchem Milieu er stammt. Gott hat Petrus gezeigt, du darfst keinen Menschen als unrein bezeichnen. Nun glaube ich nicht, dass wir Menschen als unrein bezeichnen, aber ich glaube schon, dass wir Unterschiede machen. Und da muss sich jeder mal selbst fragen, gibt es Menschen, gibt es Milieus, gibt es Nationalitäten, die mit uns in unserem Land leben, die ich aus meinem Denken ausgrenze, die überhaupt nicht vorkommen, die ich zwar wahrnehme, aber so wahrnehme wie die Bäume an der Straße oder die Häuser. Ich entdecke das bei mir, dass ich bei bestimmten Milieus oder bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Nationalitäten, selbstverständlich davon ausgehe, dass sie kein Interesse am Glauben haben. Ich setze das einfach voraus, dass die nicht glauben wollen. Vielleicht, weil sie schon eine Religion haben, weil sie Muslim sind, oder weil sie kein Interesse haben, weil sie ihnen gleichgültig ist, wie auch immer. Ich gehe selbstverständlich davon aus, kein Interesse, geht mich nichts an. Kennt ihr das auch? In der Regel denke ich da gar nicht viel drüber nach. Und dann ignoriere ich einfach die Menschen, mit denen ich vielleicht an der Kasse stehe oder die mir begegnen. Die türkischen Mitbürger, die schon so lange hier leben. Afrikaner, die ich sehe. Menschen, die in einer ganz anderen Lebenswelt leben. Jetzt fängt wieder Karneval an. Wart ihr schon mal auf einer Karnevalssitzung? Was wäre, wenn Gott sagt, geh mal dahin? Da ist jemand, der sucht Gott, der sucht mich. Geh mal hin in die nächste Karnevalssitzung hier in Heuchlein. Es ist uns so völlig fremd, diese Welt dahin zu gehen. Aber was wäre, wenn Gott das von dir verlangt? Dann kannst du ein bisschen mit Petrus mitfühlen, wie sich das anfühlt. Das ist eine Zumutung. Aber manchmal wirkt Gott durch Zumutungen. Das ist das Zweite, was mir aufgefallen ist. Jesus wirkt mit Zumutungen. Damit ich mein Denken ändere, er fordert mich aus der Komfortzone heraus. Und das beginnt damit, dass ich wie Petrus offen bin für Gottes Stimme. Petrus hat gebetet. Er hatte eine Gebetszeit auf dem Dach. Und so will ich auch wie Petrus beim Beten erwarten, dass Jesus zu mir spricht. Und nicht, dass er mich immer nur noch bestätigt, sondern dass er mich auch herausfordern darf. Ich möchte, dass er mich auch herausfordert. Dass er mich kritisch hinterfragt in meinem Denken, in meinem Verhalten. Darf er das? Darf Gott dich beim Beten hinterfragen? Oder suchst du nur Bestätigung? Vielleicht hast du auch Bibelstellen, die du bisher falsch verstanden, falsch interpretiert hast. Lässt du dem Geist Gottes zu, dass er dich korrigiert, dass er dir eine neue Sicht auf diese Bibelstelle schenkt? Also mir ist das im Laufe meines Glaubenslebens schon oft passiert, dass der Heilige Geist mir eine neue Sicht auf Bibelstellen gegeben hat, wo ich gedacht habe, so habe ich das noch nie gesehen, aber es stimmt. Wie konnte ich nur das so begrenzt sehen? Darf der Geist Gottes das tun, dass er dir die Sicht auf Bibelstellen verändert, dass er dich hinterfragt, herausfordert? Und darf mich Jesus herausfordern, Dinge zu tun, die mir völlig widerstreben? Siehe Petrus, was Gott rein gemacht hat, sollst du nicht unrein nennen, Petrus. Gibt es Bereiche, Milieus, Menschengruppen, die für dich unrein sind? Da geht man nicht hin, mit denen hat man nichts zu tun. Mit solchen Leuten hat man nichts zu tun. Was ist, wenn dort Menschen sind, die vorbereitet sind von Gott, die auf der Suche nach Gott sind? Was ist, wenn Gott dich zu diesen Menschen führen will, in diese Lebenswelt? Sagst du dann, bin ich nicht für zuständig, tut mir leid. Jesus holt uns aus der Komfortzone raus. Und Mission heißt Komfortzone verlassen, das ist Mission. Und was Petrus gemacht hat, das ist bis heute eine Herausforderung. Heraus aus der Komfortzone, heraus aus dem vertrauten Umfeld, heraus aus der eigenen Gemeinde, hinein in die Häuser der Menschen, hinaus zu den Menschen, die Sehnsucht nach Gott haben und die Gott schon vorbereitet hat. Und davon gehe ich aus, dass Gott überall Menschen vorbereitet hat. Natürlich ist es einfacher, im vertrauten Kreis zu bleiben, in der kleinen eigenen Gemeinde, so wie die Jerusalemer Gemeinde in Jerusalem. Das ist natürlich angenehmer und schöner, bei den Menschen zu sein, die ähnlich ticken wie wir. Da kann man leicht denken, naja, wenn sie wollen, können sie ja kommen. Sie wissen ja, wo das Haus ist, sie wissen, wann die Gottesdienste sind, kann man alles nachlesen im Internet, im Blättchen. Und wir denken oft, die wollen ja gar nicht. Und wenn sie wollen, dann können sie ja kommen. Unser Haus steht immer offen. Zumindest wenn Gottesdienst ist. Wir denken immer vom Kommen, aber Jesus hat gesagt, geht hin. Inzwischen sind viele Völker zu uns gekommen. Wir müssen gar nicht mehr weit reisen. Früher musste man weit, weit wegreisen, um die Völker zu erreichen. Jetzt sind die Völker hier bei uns. Sie wohnen in unserer Nachbarschaft. Und Jesus hat gesagt, geh hin, mach sie zu meinen Jüngern. Kleiner Tipp für das Pastorenfindungsteam, was sich ja schon auf den Weg macht, Profil zu erstellen für den Nachfolger von mir, für den neuen Pastor. Der Pastor in meinem Heimatort wurde von seiner Gemeindeleitung freigestellt, zeitlich, um in einem örtlichen Verein zu gehen und sich dort zu engagieren. Er ist in den Tennisverein gegangen und einige Zeit später wurde er sogar Vorsitzender des Tennisvereins. Und seine Gemeindeleitung hat ihm dafür Zeit freigegeben, dass er sich da engagieren kann, dass er Tennis spielen kann. Und dadurch öffneten sich für ihn Türen. Und er hat erzählt, einmal saß er mit einem Sportkollegen, Freund in der Sauna und da ergab sich ein tiefes Glaubensgespräch. Und der Mann, mit dem er damals in der Sauna gesprochen hat, ist jetzt Gemeindeleiter der Christusgemeinde. Da hat Gott was vorbereitet. Der wäre wahrscheinlich von sich aus nie dahin gegangen in die Gemeinde. Da musste der Pastor der Gemeinde mit ihm in der Sauna sitzen. Und dann ist die Tür aufgegangen. Gott hat was vorbereitet. Wir können in vorbereitete Verhältnisse kommen, aber zunächst müssen wir erstmal offen sein dafür. Und es beginnt mit dem täglichen Gebet, mit dem Hören auf die Stimme von Jesus. Hier bin ich, wie willst du mich heute gebrauchen? Wo willst du mich heute hinsenden? Wo willst du mich haben? Und dann braucht es Mut zu gehorchen, und das ist das Vierte. Mutig im Vertrauen losgehen und schauen, was passiert. Und es ist wie bei Petrus, wir wissen nicht, wo es genau hinführt. Man muss Schritt für Schritt gehen, und dann ergibt sich so nach und nach das Bild. Mutig im Vertrauen losgehen und beobachten, was passiert. Ein letzter Gedanke. Petrus hat einige Leute mitgenommen aus der Gemeinde. Petrus ging im Team, und das heißt, wir müssen nicht alleine hingehen. Wir können jemanden mitnehmen. Es ist vielleicht sogar gut so, zu zweit, zu dritt hinzugehen. Zum Beispiel gemeinsam in einen Verein zu gehen. Sagen, komm, lass uns mal in einen Verein gehen. Oder gemeinsam bei einer Initiative mitarbeiten. So wie es viele von uns gemacht haben, damals als die Flüchtlingskrise ganz stark war, als wir dann in der Flüchtlingshilfe hier in Heuchlheim mit vielen Leuten, vier aus der Gemeinde mitgemacht haben. Oder es finden sich Gläubige in einem Unternehmen, die sagen, komm, lass uns regelmäßig beten für unsere Kollegen, für unsere Firma. Oder Schüler treffen sich zum Schülergebetskreis und beten für ihre Mitschüler. Oder Studenten am Campus. Wir müssen nicht alleine gehen. Wir können gemeinsam in diese Lebenswelten hineingehen. Lass uns also ein Gebet auf Gott hören und dann gemeinsam kleine, mutige Schritte gehen und schauen, was Gott daraus gemacht hat. Amen.